Hallo und willkommen bei Ganz offen gesagt. Im zweiten Teil des Gesprächs unter dem Titel Die Kränkung spricht Julia Ortner mit Daniel Kapp über das Verletzen und das Verletztwerden in der Politik.
Wie verletzend ist die Politik, ist das Thema, über das wir heute sprechen. Der zweite Gast dazu heute ist Daniel Kapp. Daniel Kapp ist heute Berater für Politik und Wirtschaft. Er war lange im politischen Betrieb selbst tätig, als Sprecher von unterschiedlichen Regierungsmitgliedern, bei Wilhelm Molterer als Minister, später dann bei Josef Bröll. Und ist dann von 2000 bis 2011 warst du in diesen Funktionen einer der längst gedientesten Sprecher bei den Ministern. Und du bist dann 2011, als Josef Bröll überraschend sich zurückziehen musste aus gesundheitlichen Gründen, war das quasi auch dein Ausstieg dann aus dem politischen Betrieb. Du hast dann als Leiter des Wiener Büros einer britischen Strategieberatung gearbeitet in Wien und hast dann deine eigene Beratungsfirma gegründet. Vielen Dank, dass du heute da bist, Daniel.
Ja, es freut mich außerordentlich, auch am Beginn dieses spannenden Projektes mit meinem Beitrag und meine Wortspende leisten zu dürfen. Gratuliere dir, Julia, Sebastian, euch zu diesem Unterfangen. Es kann nie genug qualitativ wertvolle Medienvielfalt geben.
Na schau, das ist schon eine kleine Werbeeinschaltung. Man sieht, du kennst dich aus in deinem Geschäft. Der Daniel Kapp und ich kennen uns doch schon einige Jahre. Also wir haben besonders in der Zeit, als du eben für die ÖVP Minister tätig warst, immer wieder miteinander zu tun gehabt. Vor allem dann auch in der Zeit, als Josef Bröll Minister und ÖVP-Chef war.
Und unsere Freundschaft hat das auch überdauert, glaube ich. Oder unser gegenseitiger Respekt, ich mag dich jetzt nicht vereinnahmen.
Wir haben das irgendwie gut überstanden. Diese Zeiten. Du warst ja immer jemand, der nicht nur im Hintergrund, also sozusagen gibt ja Sprecher, die sich eher im Hintergrund halten, du warst jemand auch, der sozusagen in der strategischen Arbeit sehr dabei war, streitbar, auch ein bisschen sinister, also diesen Ruf hast du dir da auch, glaube ich, gerne erarbeitet. Und heute bist du in der Beratung aktiv, man merkt auch im Umfeld natürlich der Volkspartei, bist auf Twitter einer jener der Strategen und Berater, die quasi dann immer wieder, wo man merkt, jetzt ist Wahlkampf, nicht? Also du bist da voll dabei. Jetzt hat man auch gesehen in der Affäre um den jetzt nunmehr ehemaligen SPÖ-Berater Thal Silberstein. Das hast du auch vielfach kommentiert und auch genüsslich kommentiert, weil es natürlich, wenn es der SPÖ passiert, für euch auch ein Thema ist. Bundeskanzler Kern hat dich jetzt in einem neuen Video direkt angesprochen und also die ÖVP und dich kritisiert, auch eben gerade in der Sache Thal Silberstein und dich als Berater sozusagen als auch von zweifelhaften ukrainischen Oligarchen bezeichnet. Also du bist jetzt sozusagen weltberühmt geworden in Österreich, auch durch dieses Video.
Danke, Christian Kern, für diese Werbeeinschaltung.
Spätestens jetzt bist du das. Ich nehme jetzt an, dass du derzeit auch einen Beratungsauftrag rund um die Volkspartei hast. Wie ist das?
Zunächst einmal eins, und du hast es richtig angesprochen, ich war wahrscheinlich nicht der typische Pressesprecher in meiner Zeit. Vor allen Dingen deshalb, weil ich sozusagen mit Josef Bröll auch einen Chef hatte, der sehr viel Wert auf Eigenständigkeit seiner Mitarbeiter im Team gelegt hat. Und meine Leidenschaft, und das trägt mich heute auch und beantwortet diese letzte Frage von dir, meine Leidenschaft ist definitiv die Politik, Dinge zu bewegen, das Land, und das soll jetzt keine Werbeeinschaltung sein, sondern eigentlich ein bisschen über meine Grundhaltung sagen, zu mehr Offenheit, zu mehr Liberalität zu führen, zu mehr Individualität in einer solidarischen Gemeinschaft. Das sind so meine Grundanliegen. Mein politisches Engagement kommt im Kern daher, dass meine Schwester schwerst mehrfach behindert ist und ich sozusagen in der Behindertenbewegung sehr früh aktiv war. Und das hat sich dann auch weiter in die Politik fortgesetzt. Nein, ich habe bei Sebastian Kurz und zur ÖVP-Bundespartei kein Beratungsmandat. Das ist auch ein gewisser Stolz, den ich heute nach 5 Jahren Selbstständigkeit mit mir herumtrage. Vielleicht ein bisschen ausholen. Als ich mich selbstständig machen wollte, habe ich mich zunächst einmal mit der Frage beschäftigt, was kann ich, was wem anderen ein Geld wert ist? wofür soll mir irgendjemand ein Geld geben? Was kann ich an Leistung erbringen? Und dann habe ich lange nachgedacht und bin zu keinem Ergebnis gekommen. Ist mir nichts eingefallen, wofür mir jemand Geld geben sollte. Und dann habe ich gesagt, okay, neuer Denkansatz, was kannst du überhaupt? Und das lag relativ nahe, ich kann politische Kommunikation. Diese Erkenntnis spießte sich allerdings mit einem Vorsatz, den ich hatte, nicht mehr in der Politik aktiv eine Rolle zu spielen. Ich wollte nicht mehr Minister beraten, ich wollte nicht für Ministerien arbeiten und dieses Kapitel eigentlich abschließen.
Aber hast du nie im Hintergrund den Sebastian
und
Kurz
jetzt,
beraten?
Warte. Ja. Und jetzt habe ich ein Stück weiter nachgedacht und daraus ein sehr spannendes und interessantes Geschäftsmodell entwickelt. Aus der Erkenntnis, dass Unternehmen, und wir haben das zuletzt in der Finanzkrise sehr stark gesehen, wir sehen das in der Diskussion der chemischen Industrie mit den Umweltgruppen, wir haben das in den 70er Jahren schon erlebt mit dem sauren Regen, dass Branchen und Unternehmen verstärkt in gesellschaftspolitische Diskussionen hineingezogen werden. Ja, sie werden zur Rede gestellt, ob ihres Geschäftsmodells, ihre Geschäftspraktiken. Das ist eine zutiefst politische Debatte, während Unternehmen demgegenüber allerdings kein Repertoire haben, mit dieser Debatte umzugehen. Unternehmen kommunizieren aus ihrer DNA heraus mit Märkten, mit Kunden, denen sie etwas verkaufen wollen. Sie kommunizieren verkaufsorientiert. Aber diesen chaotischen, aggressiven, politischen Diskurs um Werte, um gesellschaftspolitische Einstellungen, den beherrschen sie nicht, der ist ihnen fremd. Und da setze ich an. Das ist oft Krisenkommunikation. Die Wittersdorfer Zementwerke in Kärnten sind zum Beispiel ein Kunde von uns, der nach der Diskussion um das HCB. Und so haben wir verschiedene Kunden auch im Bereich von sogenannter Litigation PR, Streitfälle, da auch der angesprochene sogenannte von Bundeskanzler Kern als dubios bezeichnete ukrainische Oligarch, der ein Rechtsverfahren hier hat und genauso wie er Anwälte hat, auch eine öffentliche Tangente hat und da eine Beratung und Begleitung in der öffentlichen Diskussion braucht. Das halte ich für legitim und das mache ich.
Aber das heißt, deine Aktivitäten, die wir auf Twitter sehen, auch als Beobachter und Beobachterinnen, das ist alles aus reiner Freundschaft zur Liste Kurz? Oder
ich kann heute mit einem gewissen Stolz festhalten, dass ich wahrscheinlich über die letzten 5 Jahre 98% unseres Umsatzes am freien Markt generiert habe. Nicht staatsnah, nicht über Ministerien, keine Umwegfinanzierungen. Und ja, meine politische Leidenschaft, und das ist eine konkrete Antwort auf die Frage, ist so, dass ich den Sebastian Kurz und sein Team aus Überzeugung und einer gewissen Leidenschaft heraus unterstütze, wie
das
viele andere das auch
tun. Sozusagen
auch
und nicht fürs Business.
Ich habe
oder in der
in
Hoffnung,
letzten fünf
dass
Jahren
es, ja.
Auf Landesebene punktuell Mandate gehabt, eher im Bereich der Landwirtschaft. Ja. Aber keine großen Aufträge und erst recht nicht
dabei.
Bisschen habe ich begleitet, weniger erfolgreich den Präsidentschaftswahlkampf von Andreas Kohl. Aber da bin ich sehr spät an Bord gekommen und habe auch nicht sehr viel Erfolg zum Erfolg beitragen
ist
können.
Ist das nicht so?
Also das so im etwas, Sinne der Transparenz und Offenlegung.
Muss man das dazu sagen? Okay, aber das heißt, wenn du den Sebastian Kurz berätst, dann ist es kein offizieller Auftrag, sondern so bilateral nehme ich schon an, dass man sich mal unterhält und dem anderen was mitgibt,
das
oder? Das kann man ja nicht ausschließen.
Das ist schon sehr
oder?
Früh und sehr lange, dass Sebastian Kurz klugerweise, finde ich, ein Umfeld von Menschen pflegt und befragt und ihnen zuhört, was ihre Wahrnehmungen zur Politik
und da gehörst du dazu neben
ich
anderen.
Ich habe den Eindruck, dass ich dazu gehöre.
Also so
aber
funktioniert
im
das.
Im Kernteam, in der engsten Zwiebelschale sozusagen des Kurzwahlkampfes bin ich nicht. Wenn du mich gestern gefragt hättest, gestern hätte ich es vielleicht schon gewusst, aber letzte Woche gefragt hättest, wer wird denn noch auf der Bundesliste präsentiert, hätte ich keine Ahnung gehabt.
Okay, also so ist dein Verhältnis derzeit. Die Causa Silberstein und der Umgang damit, da möchte ich dann noch mit dir reden. Was mich zuerst mal interessieren würde, sind eben ein bisschen so grundsätzliche Einschätzungen von dir zu unserem Thema. Wenn du dich selbst reflektierst, was war denn die größte persönliche Verletzung, die du ihn als Berater, als Stratege jemanden anderen zugefügt hast?
jetzt muss ich nachdenken, Verletzungen sind Dinge, die andere empfinden.
Genau, also ja? Das muss jetzt nicht von, wie der andere es empfindet.
Wenn ich jemanden verletzt habe, weiß ich nicht notwendigerweise um diese Wirkung, weil das ja dann der dann nicht zwangsläufig zu mir kommt und sagt, das und das und das hast du getan.
Aber du bist ja jemand, der sich reflektiert und vielleicht
in
denkt.
In der eigenen Reflexion muss ich sagen, es gab ein paar Grundsätze, von denen ich überzeugt bin, dass ich sie durchgehalten habe. Beschäftige dich nur mit Dingen, die andere auch selber in die politische Arena einbringen. Und da ist für mich einmal die Privatsphäre eines Menschen sakrosankt. Ja? Ob jemand schwul ist oder nicht, das verheimlicht oder nicht, ob er seine Frau betrügt oder mit dieser oder jener Journalistin ein Verhältnis hat und nur deshalb gut in den Medien, diese ganze Suada, die wir alle so als Branchentratsch kennen, ist nach meinem Dafürhalten politisch vollkommen irrelevant. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ein Mensch selber eine Agenda, ein Politiker selber oder eine Politikerin eine Agenda selber formuliert und führt und anderen sozusagen aufdrängen möchte, die im Widerspruch möglicherweise steht zu diesem persönlichen Verhalten. Also Klassiker, die Diskussion um Thomas Klestil, seligen Angedenkens. Ja? Wenn du einen sozusagen die Menschen von dir überzeugen willst, indem du den Familienmenschen gibst und dann aber aufkommt, dass du in Wahrheit deine Frau betrügst, dann kommen wir in den Bereich, wo es beginnt politisch relevant zu werden, weil, sag mal, Moment, das ist nicht stimmig.
Ja? Gut, da sind wir ja völlig d'accord. Also das sind so Grundregeln.
Und ich glaube, dass ich mich an diese Grundregeln gehalten habe. Jetzt in letzter Zeit, sagen wir mal so, wo es einfach von mir eine Fehleinschätzung auch in meinem vielleicht manchmal etwas pointierteren Humor war oder eine Fehleinschätzung auch des Mediums, weil ein Schmäh, den man im persönlichen Gespräch macht, macht man vielleicht nicht in derselben Form auf Twitter. Und das ist ja auch dann weitlich diskutiert worden, war die Frage, dieses Tweet, was ich abgesetzt habe, zur Rückkehr von der Frau Gris.
Ja, genau.
Weil das da hattest war jetzt du, nicht so zwingend der...
Genierst du dich dafür ein wenig?
Nein, ich habe mich entschuldigt. Genieren. Genieren tue ich mich nicht. Vielleicht kommen wir nachher im Verlauf des Gesprächs, dann fällt es mir ein, dann werde ich aufzeigen und sagen,
da komme ich jetzt noch drauf. Aber
was mir einfällt, was du reflektierst.
Weil du gerade die Frau Gris, ich finde, die Frau Gris ist ein gutes Beispiel, du sagst ja auch selber, also es war ein Tweet, da ging es darum, dass du irgendwie so einen Witz gemacht hast.
Die Mumie
die Rückkehr
zurück.
Der Mumie, da gibt es einen Film.
Anspielung auf den
im,
Film,
im Kontext eben mit der Frau Gris.
Und eine Anspielung auch auf Margaret Thatcher, die über sich selber
die das selber gesagt hat und so. Und es ist dann, wie du sagst, vielfach anders angekommen. Ich habe dir ja dann auch geschrieben, ich finde das nicht cool, weil so Witze ad hominem halt immer schwierig sind, vor allem auch auf dem sozialen Medium, wie man dann merkt. Du hast dich dann entschuldigt. Ich glaube, du hast das dann bei Ö24 TV, glaube ich, in der
das
Sendung.
Das war eine Gelegenheit,
die wollte ich gerade fragen, warum du das gerade dort gemacht hast.
Das hat sich ergeben und ich saß der Beate Meinl-Reisinger gegenüber von den Neos und,
also, und aus der Situation
lag irgendwie auch nah, dass das Thema aufkommen würde. Und
dann hast du es genutzt.
Das habe ich dort genutzt.
Und weil du sagtest, na, genieren tut man sich nicht für sowas. Aber
na, nicht man. Also ich,
oder du findest, das kann passieren in der Zuspitzung der Debatte. Glaubst du, kann so ein Kollateralschaden
passieren? Ich bin sicher nach dieser Erfahrung, auch man passt sich an solche Medien ja auch heran.
Wird sie vielleicht nicht mehr so passieren.
Und ich bin jemand, der sicher ab und an Grenzen ausreizt, nicht aktiv und bewusst überschreitet. Und da habe ich meine Erfahrung gemacht und wie ein Kind eine heiße Herdplatte auch nur einmal angreift, bin ich heute ein bisschen bedachter in meinen Tweets und überlege dann.
Bei diesem, das kann ja nie schaden auf Twitter, wie wir wissen.
Genau.
Nein, also ich würde auch sagen, du hast das vorhin schon angesprochen, aber im Prinzip ist ja, ich glaube, auf das sollte oder könnte man sich grundsätzlich einigen, diese Grenze, wo etwas menschenverachtend wird oder für jemand als menschenverachtend empfunden wird, ob man jetzt Politiker ist, Journalist, Berater, sollte die Grenze sein. Jetzt, wenn wir uns anschauen, zum Beispiel eben auch gerade stark in sozialen Medien, Bemerkungen über Sebastian Kurz, wo das Thema Alter ist, Ohren ist, Studienabbrecher ist. Wenn du sowas, also wenn ich sowas sehe, ignoriere ich das ehrlich gesagt gleich, weil es mir zu tief ist, ja, auch egal sozusagen an wen es sich richtet. Aber wie denkst du dann bei solchen Kommentaren, die findest du ja wahrscheinlich auch deppert. Also müsste man ja da selber dann auch vorsichtig sein, oder? Oder wie siehst du, wenn
es wird ja oft so argumentiert, ne? Chris war für mich jetzt, und das war mein Denkfehler in diesem einen Tweet, ich habe sie als politische Mumie gesehen, die halt zurückkommt.
Das ist halt problematisch, wenn jemand ein gewisses Alter hat.
Genau, das war einfach eine kolossale Fehleinschätzung bei mir. Ich habe gedacht, okay, einmal taucht sie auf als Präsidentschaftskandidatin, hat das durchaus respektabel gemacht. Und dann dingelt sie zwischen Talkshows und Illustrierten, wo sie Mode präsentiert und dann schließlich eine eigene Sendung hat, hin und her. Und Rechnungshofpräsidentin, ja, nein, vielleicht doch nicht, dann nein, abschließend ganz sicher nicht. Und dieses sozusagen immer Wiederkehrende, darauf habe ich es abgestellt gehabt, in meinem Denken, und habe die Dimension des Alters dabei leider nicht ausreichend reflektiert.
Aber dieser Ton ist ja allgemein auch da, nicht? Also eben, wie ich gesagt habe, beim
Sebastian Kurz,
was denkst du da? Denkst du dann, ja, okay, das gehört halt auch dazu zum Chef, das muss er sich anhören oder müssen wir uns anhören?
Ganz
oder?
Vorausgeschickt kann man, glaube ich, über diesen Podcast oder den heutigen Podcast als Überschrift sagen, Politik ist sicher kein Geschäft für Zartbeseitete. Ganz sicher nicht. Ja? Daher bin ich auch ein bisschen verwundert über die Wehleidigkeit, mit der die Sozialdemokratie jetzt auf die ganze Diskussion rund um ihre Berater reagiert. Weil wer Thal Silberstein kennt und wer seine Biografie und seinen beruflichen Track Record kennt und ihn dann anheuert, weiß, wofür er ihn anheuert. Nämlich genau für diese handfeste Untergrundarbeit, die gestützt auf Daten, ja, Schwachstellen des Gegners identifiziert oder glaubt zu identifizieren und das versucht zu verstärken. Was gut, man in Branchensprech negativ, das ist kein Dirty Campaigning, noch kein Dirty Campaigning.
Eben, negative das ist ja Campaigning etwas nicht Ungebräuchliches, nennt, ja. oder?
Und dass man einsetzt. Sozusagen, ja. Ich habe das, glaube ich, auch getweetet, gesagt, wer einen Schlammschlachter anheuert, braucht sich am Ende nicht wundern, dass er schmutzige Finger hat, weil dafür hat man ihn ja angeheuert. Ja?
Gut, das ist jetzt natürlich eben, ich sag, man hat dann natürlich auch ein bisschen das Gefühl, nachdem er, Silberstein hat ja schon im Wahlkampf 2006 Gusenbauer unterstützt.
Mit der Pflegerin der diese, angeblichen, diese was sich dann im Nachhinein als falsch herausgestellt
also,
hat.
Gut, ja. das war diese Geschichte mit der Pflegerin, aber im Prinzip diese Arbeit, er macht ja auch diese Fokusgruppenarbeit, diese Demobilisierungsstrategien beim Gegner, wenn man so will. Das ist ja etwas, was jetzt du ja gut kennst. Also ich meine, das ist jetzt nichts Unübliches. Und man hat halt das Gefühl, die ÖVP hat halt ein bisschen Angst jetzt davor, dass der kommt und die SPÖ im Wahlkampf voranbringt. Und ich meine, weil du sagst, mit dem Schmutzwahlkampf, das ist ja irgendwie auf beiden Seiten nicht gerade sensibel, wie das läuft. Also gerade auf den sozialen Medien, wenn man es jetzt von außen beobachtet, hat man das Gefühl, jetzt eben deine Tweets der letzten Tage und auch von anderen in der Geschichte Silberstein, wo man dann Silbergate schreibt und das dem Kanzler zuschreibt, das ist ja auch jetzt nicht so die feine Englische. Oder darf man das so aufrechnen?
Naja,
ist das nicht einfach von also beiden gibt, Seiten gibt, zu gibt, deiner
es,
Meinung
es,
nach?
Es gibt, ich würde das einmal als Reaktion bezeichnen, was du jetzt angesprochen hast, Silbergate und so weiter. Und ich habe offen gestanden mit dem Thal Silberstein oder dem Moshe Clark, Klughaft eigentlich an sich, ad personam, ja grundsätzlich kein Problem. Es ist nicht skandalös. Die bieten ein Produkt an, das genau, kann man das für halt sich in Anspruch nehmen. Das, was ich daran spannend ist, ne? finde, und das ist, was ich sozusagen in diesen Tweets auch getan habe, ist zu sagen, Moment einmal, ist das der Weg, über den die Sozialdemokratie sich das Kanzleramt sichern will? Es sagt ja mehr über die Auftraggeber aus, als über den Anbieter einer Leistung. Ja? Warum macht man das? Welche Mittel ist man bereit einzusetzen, um sich den Wahlerfolg zu sichern? Ist das alles wurscht? Ja.
Und würdest
und es
du sagen,
gab ja die Recherchen im privaten Umfeld
das
von
sagt
Sebastian
die ÖVP
Kurz.
Immer, dass es das gab. Aber macht die ÖVP das nicht? Es gibt doch immer, also jetzt nicht die ÖVP, aber es gibt doch immer, korrigier mich, es gibt ja immer verschiedene Aufgaben in so einem Wahlkampf strategischer Natur. Es gibt die einen, die machen eben sozusagen eher Datenrecherche, dann gibt es die anderen, die machen, kümmern sich eher um Videos und so, dann gibt es welche, die eher dafür da sind, den Gegner zu demobilisieren oder schlecht hinzustellen. Das ist ja jetzt nichts, was die SPÖ da erfunden hat oder der Herr Silberstein. Das ist doch heute auch Wahlkampf, das kann man gut oder schlecht finden. Ja. Aber
und ich verstehe nur nicht den Schluss, dass man das deshalb nicht thematisieren sollte oder warum dann die Thematisierung auf einmal auch Dirty Campaigning sein soll.
Nein, es ist, ich bin ja nicht gefangen jetzt in diesem Wechselspiel. Den Eindruck, eben so, es ist, geht so zwischen den Parteien jetzt hin und her. Nicht? Ihr patzt an. Nicht? Also es ist immer so ein Wechselspiel von Aktion und Reaktion. Und ich könnte jetzt nicht genau sagen, oder die Frage ist halt immer so, kann man genau sagen, wer damit wirklich begonnen hat? Es sind ja immer
In dem Fall, glaube ich, liegt es relativ auf der Hand.
Ist das aus deiner Perspektive?
Aus meiner Perspektive ist es jetzt nicht so, dass die ÖVP in einem genialen Streich es geschafft hat, sozusagen Tal Silberstein in Israel verhaften zu lassen, um der SPÖ ein Problem zu bereiten. Die israelischen Behörden sind da ohne Ansehen der Person. Ein ehemaliger Präsident sitzt im Gefängnis. Die israelische Justiz arbeitet da sehr unabhängig, sehr klar, sehr effizient und ohne Ansehen der Person. Und dass das Thema nach Österreich reinspielt, ist nicht Dirty Campaigning der ÖVP. Es war die SPÖ, die den Tal Silberstein ein bisschen als Guru gepflegt hat, und auch eingangs gesagt, in die öffentliche Wahrnehmung gebracht hat. Das ist ja nicht so, dass da ÖVP-Spione aufgedeckt haben,
nicht?
Dass da irgendwelche Leute beraten,
diese
sondern
Idee
das,
auch,
den hat man ja selber quasi wie ein Guru und eine Monstranz vor sich hergetragen.
Da hat jetzt der Kanzler Kern ja auch gesagt, in dem Video, über das wir eingangs sprachen, dass es durchaus auch ein Fehler war, quasi, also er hat auch zugestanden, vielleicht auch diesen Berater sozusagen festgehalten zu haben an dem, dass man das vielleicht zu spät auch erkannt hat, kann man ja sagen, okay, man erkennt dann ja auch einen Fehler vielleicht, nicht? Kann ja jedem mal passieren.
Er ist in einer Pressestunde gesessen und hat mehr oder weniger sehr
das war,
direkt
ich, Anfang
gesagt, Anfang des Jahres, März oder sowas,
gesagt,
nein, da ist nichts dran, und das finde ich schon interessant. Also zeigt auch, wie wenig er Politiker ist.
Weil ein
Politiker, das hat er aber nicht gesagt. Er hat gesagt, da ist nichts dran. Ein kluger Politiker hätte in der Situation gesagt, wir kennen die Vorwürfe. Wir haben Herrn Silberstein mit diesen Fragen konfrontiert. Er hat uns versichert, dass daran nichts ist. Und ich habe zum gegenwärtigen Zeitpunkt keinen Grund daran zu zweifeln. Punkt.
Ja,
so hat er selber ihm ein Leumundszeugnis ausgegeben. Also es ist nicht
Nachhinein,
schlüssig.
Ja,
es ist jetzt in der Panik eine Art Krisenkommunikation, um abzudichten, wenn man jetzt auf Leute wie mich abstellt, dass ein Bundeskanzler der Republik Österreich sich mit einem vielleicht durchaus erfolgreichen PR-Manager nachhaltig beschäftigt, dass er ihn in einem Video anspricht, nämlich mich, ehrt mich. Ich finde es schön, wenn ich in dem, was ich tue, ernst genommen werde, aber es ist da doch, muss ich sagen, ein gewisses Missverhältnis zwischen dem Herrn Bundeskanzler und ich sage mal salopp, ein PR-Pämstel wie mir.
Das ist jetzt ein bisschen kokett. Ich glaube, es gefällt dir ganz gut. Eine Sache, die aber trotzdem ein Thema ist, noch in diesem Kontext, und dann möchte ich noch auf was anderes dann zum Schluss
Wir müssen noch auf die Frage kommen, wie verletzend Politik ist. Das
genau,
haben wir eigentlich
das,
nicht
das,
so ausreichend.
Das würde ich nachher noch, aber jetzt gerade zu dieser Causa noch. Jetzt hast du ja auch einen persönlichen Bezug zum Judentum. Jetzt sieht man gerade in den Foren teilweise in den letzten Tagen durch diese ganze Causa, durch diese Festnahme von Herrn Silberstein und anderen, dass da wieder ganz schiere Stereotype und Antisemitismus hochkommt. Die Frage ist, wie geht man dann damit um, wenn man weiß, man hat einen Wahlkampf, man thematisiert das jetzt aus deiner Perspektive sozusagen, das und das ist falsch gelaufen mit diesem Berater. Es gibt aber Leute leider nach wie vor und viele, die sich bemüßigt fühlen, da wieder in Antisemitismus Klischees und Stereotype zu gehen. Wie gehst du damit um?
Was ich sicher als einen Fortschritt in der politischen Kultur Österreichs bewerte. Egal, was die Gründe jetzt dafür sind, ist, dass ich bis zum jetzigen Zeitpunkt als positiv bemerke, dass eigentlich keine Partei, keine wahlwerbende Partei, offensiv oder subtil in der öffentlichen Kommunikation diese Facette thematisiert hat oder diese Klischees bedient hat. Das gilt für die ÖVP, das gilt für die FPÖ genauso und für die anderen sowieso. Ja. Und das, finde ich, ist ein Fortschritt. Die sozialen Foren sind eine merkwürdige Erscheinung unserer Zeit und ich hoffe, dass die Gesellschaft mit den Jahren lernt, etwas gelassener damit umzugehen. Diese Entrüstungskultur und Maschinerie, die sich einen Tag über dieses, einen Tag über das nächste ergießt. Jetzt hat der Martin Engelberg, Mann von der Daniel Sperer, seine Kandidatur auch auf der ÖVP-Bundesliste bekannt gegeben. Und es bricht über ihn eine Lawine der Entrüstung von Menschen ein, die es für unerträglich halten, dass er für den Sebastian Kurz da kandidiert und da ist so viel Emotionalität drin. Es ist offenbar, mir ist es ja selber auch passiert, allerdings nicht aus der Emotion heraus, sondern aus einfach einem blöden Kalkül oder falschen Überlegungen heraus ist ja auch passiert. Es ist so schnell etwas ins Twitter, ins Facebook abgesetzt, ja, über das man möglicherweise nachher gar nicht nachdenkt. Also kurzum, widerwärtig. Dass es Leute gibt, die noch meinen, dass sozusagen antisemitische Klischees irgendeine Relevanz haben. Wir sollten über den Tantal Silberstein genauso reden, wie wir über eine Frau Ortner oder einen Herrn Müller oder einen Herrn Mayer in der Öffentlichkeit reden. Allerdings wohlbedacht darauf, dass Formulierung und das ist manchmal ein Grenzgang. Ich kann durchaus sagen, ohne dass jemandem etwas komisch vorkommt, der saubere Herr Müller. Sobald ich sage, der saubere Herr Silberstein, genau, hat das schon eine Konnotation aus, schon sozusagen, weil Kommunikation entsteht beim Empfänger. Und da gelingt es zumindest bis jetzt. Vielleicht kommt noch irgendwo ein brauner Rübser daher, aber gelingt es zumindest bis jetzt, da dieser Podcast auf Sendung geht, den politischen Parteien hier umsichtig zu argumentieren. Und dann muss man den Sachverhalt auch für das bewerten, was er ist. Mhm.
Weil wir eben bei dem Thema Verletzungen sind, die die Politik den Menschen auch zufügt, die tätig sind in diesem Bereich. Wenn du jetzt deine eigene Person anschaust, weil ich dich anfangs gefragt habe nach Verletzungen anderer, was war die größte Verletzung, die man dir zugefügt hat? Also ich erinnere mich jetzt an die Tage, an die Zeit des Abgangs von Josef Bröll, der sehr überraschend war, für dich ja dann auch, also wahrscheinlich für alle irgendwie ein Schock. Damit war dann auch deine Zeit sozusagen plötzlich vorbei in der Politik. War das etwas, was du, wo du sagen würdest, das hat mich verletzt? Und an
das
dem
war sicher meine schwerste Zeit, weil ich, es hat keinen Newswert mehr, aber so ungefähr 1,5 Monate vorher, vor seinem Rücktritt, schon in einem Vier-Augen-Gespräch für mich klar wurde, dass er zurücktreten wird und ich eigentlich den Auftrag hatte, diesen Rücktritt so vorzubereiten, dass er ad personam, aber auch die Leute in seinem Umfeld von Fritz Kaltenegger über das Kabinett einen würdigen Ausgang aus dieser Zeit finden.
Also du hattest diese Zeit lang.
Und das war eine enorme Belastung für mich, das so vorzubereiten. Und das war ein enormer Druck. Ich selber bin sehr sensibel, wenn es in meinen höchstpersönlichen Lebensbereich geht. Wir brauchen, und das muss man, glaube ich, respektieren, und ich glaube, das ist auch, Julia, etwas, was uns eine gemeinsame Grundlage heute gibt, im respektvollen und freundschaftlichen Umgang miteinander. Man braucht ein Leo, wo man sich einfach noch auch in der Lage ist, als Mensch zu begegnen. Ja? Und wo man Leute auch sein lässt. Und daher habe ich eigentlich, und vielleicht muss ich mich eines Besseren belehren lassen, nachdem dieser Podcast on air war und jemand das hört und sagt, Moment mal, du hast damals, dann stehe ich gerne auch für das Gespräch zur Verfügung. Aber mir ist jetzt eigentlich keine Situation bewusst, wo ich diese Grenze überschritten hätte. Es ist mir bisweilen unterstellt worden. Ich behaupte, nein. Aber mit der Zeit, noch dazu, wenn man so ein leidenschaftlicher und engagierter Pressesprecher war wie ich, mutiert man in manchen Facetten zum Kaiser Schöse. Ich habe irgendwann mal zum Rudi Hunsdorfer gesagt, du, ich glaube, ich lebe mehr von meinem schlechten Ruf als von dem, was ich wirklich hacke.
Das kann dann natürlich auch so sein, weil du sagtest eben mit den Verletzungen, also ich kann jetzt nur sagen, zu der Zeit, also gerade in der Zeit in der Politik von dir, es war damals schon so, jetzt auch in der Wahrnehmung, da wart ihr, also der Josef Bröll und du und der Herr Kaltenegger und euch, und diese Runde, ihr wart da schon, seid auch aufgetreten, wir sind die starken schwarzen Männer, die Jungen in der ÖVP, das wäre auch das Selbstbild ganz stark, und ihr hattet da schon eine teilweise eine Art und eine Haltung anderen gegenüber oder vielleicht jetzt auch politischen Gegnern gegenüber, wo ich mir schon gut vorstellen kann, dass es natürlich zu Verletzungen und verschiedensten Blessuren kam. Also das, siehst du jetzt wahrscheinlich für dich ein bisschen anders.
Nein, ich sehe es nicht anders. Es mag sein, dass es passiert ist, aber Verletzung entsteht beim anderen. Ja. Also, und wenn ich dann nicht den Schrei höre, weiß ich es ja nicht. Ja.
Also ist keiner zu dir gekommen und hat sich so beklagt, dass du das
wüsstest. Ich bilde mir ein, dass ich einen roten Faden durch meine politische Karriere ziehen kann, der eher, also der respektiert hat die Privatsphäre der Menschen, ja, und sich, wenn überhaupt, nur insofern damit beschäftigt hat, als dass sie selber in die Arena geworfen wurde. Auch da mit großer Zurückhaltung. Aber nehmen wir ein aktuelles Beispiel. Wenn die Familie Kern sich darüber entrüstet, dass der Nico Kern oder Nikolaus Kern jetzt Teil der öffentlichen, der Sohn von Christian Kern, da jetzt Teil der öffentlichen Debatte ist, dann sage ich, Moment, hallo, er engagiert sich selber in dieser Debatte. Er bringt sich ein. Er argumentiert und dass er dann, er hätte nie als einfaches kleines SPÖ-Parteimitglied, ja, nie diese Wahrnehmung. Also du kannst nicht auf der einen Seite in Anspruch nehmen, deine, wenn auch geliehene Relevanz, und dann aber wehleidig darauf reagieren, wenn du in der Funktion oder in der Rolle, die du spielst, auf einmal ernst genommen wirst.
Gut, ist halt auch schwierig, wenn ich einerseits der Sohn bin, stelle ich mir vor, oder? Ja. Der Sohn vom Bundeskanzler und also ich sozusagen für den Vater Dinge sehe aus der Nähe und andererseits dann eben auch wieder politisch interessierter Mensch. Das ist natürlich eine schwierige Gratwanderung für ihn.
Das ist, wie soll ich sagen, das ist eine Entscheidung, die er trifft, ja? Also eine Entscheidung von Eveline Steinberger-Kern, sich auch in der Politik zu positionieren.
In dann diesem gibt es, Komitee.
Zum Beispiel. Und dann gibt
dass
es
du meinst
ja,
gegen
dann,
die FPÖ.
Genau. Und dann ist es ja, wie soll ich sagen, ein bisschen schwierig zu sagen, naja, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Nein, ich möchte schon selber agieren, aber Reaktion nehme ich dafür nicht in Kauf. Das ist nicht
stimmig. Ja, es ist halt bei Politikerkindern ist es immer ein eigenes Thema, nicht? Wie weit die hängen mit drin, wenn man so will, natürlich.
Nein, in dem Umfang kennen wir den Namen von Werner Faymanns Kindern.
Ich erinnere mich an die Tochter von Alfred Gusenbauer, die unglaublich durch die Boulevardpresse gezogen wurde als Kind, also ohne jedes Zutun zum Beispiel.
Ja, aber auch ohne unser Zutun.
Nein, aber ich sage jetzt nur, also es gibt es natürlich auch, wenn Kinder von Politikern überhaupt nichts Offizielles
daher
machen,
daher
oder?
Musst du sehr genau schauen in der Politik, und den Rat würde ich jedem geben, ein Schutzschild über die Privatsphäre zu legen. In dem Moment, wo ich beginne, und das hat der Karl-Heinz Grasser ja auch erlebt, Homestories zu machen, mit seiner damaligen Freundin, bevor Fiona auf der Bildfläche erschienen ist. Und dann das Ganze in einem Rosenkrieg und Drama zu Ende geht. Er hat den Beginn der Geschichte begonnen zu erzählen. Und dann kann man ihm nicht ersparen. Und das ist nicht sozusagen mit politischem Zutun, das haben die Medien von sich aus gemacht, das Ende der Geschichte zu erzählen.
Gut, ich würde sagen, zwischen den öffentlich wirksamen Homestories von Karl-Heinz Grasser und einzelnen Tweets von Nikolaus Kern, vom Sohn des Mannes, liegt noch ein weites Land.
Nein, der Punkt ist, er bringt sich in die politische Debatte ein. Und gut, er kriegt eben Relevanz und baut auf eine Relevanz, die er nicht Kraft seiner Person oder der Genialität seiner Tweets hat, sondern die er hat aus der Wahrnehmung seiner Nähe zum Bundeskanzler. Was wäre jetzt die Konsequenz? Ihn ignorieren?
Könnte man ja mal probieren.
Ja, ich glaube, ich habe mich nicht intensiv mit ihm beschäftigt. Ja.
Aber man könnte ja mal versuchen, ihn sein zu lassen.
Aber ich verstehe nicht, die Logik auf der anderen Seite zu sagen, jetzt reagiert man auf ihn. No, er hat ja den Dialog begonnen. Ja? Und seine Relevanz zieht er nur daraus. Und wie gesagt, nochmal, wir kennen nicht die Namen der Kinder von Werner Faymann, wir kennen nicht die Namen der Kinder von Josef Pröll. Es ist nicht ein Naturgesetz, dass Kinder durch den Kakao gezogen werden. Und aufgezeigt, Verzeihung, hat in dem Fall der Nico Kern selber.
Die sozialen Medien merkt man auch hier ganz gefährlich. Was mich zum Schluss noch interessieren würde von dir, Daniel, ist, weil du erzählt hast, die Zeit rund um den Abgang aus der Politik und dieser neue, also die auch schwer war für dich und wahrscheinlich bis zu einem gewissen Grad auch verletzend oder was hinterlassen hat. Wenn du heute, wenn du dich triffst mit dem Josef Pröll, ich weiß ja, ihr seid weiterhin in nahem Kontakt. Wenn ihr euch so trefft, ist das ein Thema? Also ist das dann so ein bisschen wie Phantomschmerzen? Teilweise kann man sich das so vorstellen, dass man dann davon erzählt, auch von der gemeinsamen Zeit und was man da alles miteinander gemacht hat oder versucht zu erreichen hat. Bleibt das dann als politisches?
Das Schöne ist, dass wir beide, glaube ich, und ich kann es für mich definitiv sagen, und ich hätte auch keinen Grund zu glauben, dass es beim Josef Pröll anders ist, ein neues Leben begonnen haben, das uns das in Punkten bei der Politik anknüpft, aber das uns ein neues und anderes Selbstverständnis ermöglicht.
Ich bin im Zorn oder im Schmerz manchmal.
Unternehmens- und Kommunikationsberater. 98% meines Geschäfts habe ich völlig politikfern am ganz freien, normalen Markt. Blödel manchmal und sage, ich habe inzwischen 5 Jobs geschaffen und damit wahrscheinlich mehr als der Arbeitsminister.
Jetzt geht es schon wieder gegen die Sozialdemokraten.
Ist ein Sozialdemokrat.
Pass auf, schon wieder in dieser Rolle, Sinister und gemein gegen die Roten. Aber du hast diese Momente, so diesen Blick zurück im Schmerz oder im Zorn, weil die Politik dein Leben
war eine tolle Zeit, prägt. Also die unmittelbare Politik war eine tolle Zeit, wo ich sehr viel gelernt habe, auf dem ich heute aufbaue und mein kleines Unternehmen entwickeln kann. Es gibt für mich kein Zurück, weil ich auch, und das muss ich in Anführungszeichen medien- oder zeitkritisch sagen, in den 15 Jahren, wenn ich die Zeit außerhalb der Ministerbüros im Vorfeld dazu rechne, hat sich die Kommunikationsbranche so enorm beschleunigt. Von einer klar übersichtlichen Stundenordnung am Tag, wo du gewusst hast, wann schließt der Kurier, wann schließt die kleine Zeitung, wann schließt die Presse, zu einer klaren Wochenordnung, wann erscheint das News, wann gibt es das Profil, dann ORF, Journal zu Gast, Pressestunde, Club 2, wo du sozusagen einen klaren Wochenrhythmus hattest. Am Wochenende erschienen Kurier, Krone und Kleine Zeitung am Sonntag. Zu einem wirklich 24/7 News Cycle elektronischen Medien befeuert, dass du eigentlich nicht mehr als in der unmittelbaren Politik nicht mehr zur Ruhe kommst. Du hörst dir selber beim Denken nicht mehr zu. Und viele Politiker surfen eigentlich nur noch und ihre Pressesprecher surfen nur noch auf diesem Informationstsunami und hoffen, dass sie nicht untergehen.
Und insofern.
Das blutet aus. Also Verletzung würde ich jetzt sozusagen, hätte ich keine mitgenommen. Glaube ich, was ich mitgenommen hatte, ist, wovon ich mir eine lange Zeit gebraucht habe, mich zu erholen, ist diese vollkommene Erschöpfung am Ende der Zeit.
Ja, die dann irgendwie alles leer, wahrscheinlich überdeckt, teilweise.
Und jetzt habe ich ein Leben, das durchaus interessant, vielfältig, abwechslungsreich ist, aber ein Wochenende ist ein Wochenende und gut, dass ab und zu Krisenkommunikation für einen Kunden erforderlich ist und witzigerweise sind es meistens die Sonntage, wo so etwas ausbricht.
Gut, aber nicht vergleichbar mit der Zeit
unvergleichbar.
Davor.
Unvergleichbar. Wir haben jetzt dieses Gespräch geführt und obwohl mein Handy nicht auf lautlos ist, hat es keinen Anruf gegeben. Undenkbar
wäre früher nicht so gewesen, natürlich.
Vor 10 Jahren.
Also insofern, sagst du, kein Bedauern. Zum Schluss stellen wir...
Bedauern darüber, dass wir es nicht geschafft haben.
Das bleibt schon, oder?
Das bleibt schon. Das muss man zur Kenntnis nehmen. Aber wir haben es probiert und ich habe ja auch mich nie wirklich mehr zur ÖVP-Politik dann gemeldet. Ich habe keinen Respekt vor diesen Balkon-Muppets, die dann dieselbe ihre Zeit hatten, und es halt bis zu dem Punkt geschafft haben, wo sie gescheitert sind und dann im Nachhinein erklären, wie man gescheit ÖVP-Politik macht. Ich habe mich diesen Dingen immer verschlossen, weil ich gesagt habe, we had our chance und wir haben das so weit gebracht, wie wir es bringen konnten und dann war es halt aus und jetzt sind andere dran. Beileibe nicht einverstanden mit vielem, was Michael Spindelegger gemacht hat, als allererstes zu erklären, man geht wieder zurück zum konservativen Familienbild, während wir mit dem Josef Pröll das eigentlich eher versucht haben, offen zu machen. Aber was soll ich dann nachjassen?
Ja. Also da sagst du, das lasst du rum.
Und jetzt sehe ich Sebastian Kurz jemanden, der diesen Faden wieder aufnimmt. Ja? Und das unterstütze ich gerne.
Ich sehe schon, wir werden dich auf Twitter auch weiter verfolgen können zu diesen Fragen. Zum Abschluss fragen wir jetzt unsere Gäste im Wahlkampf nur ganz kurz um ihre Einschätzung aus heutiger Sicht. Mhm. Deiner Meinung nach, wer wird am 15. Oktober der Erste sein?
Spricht sehr viel dafür, also noch 2 Monate und da kann viel passieren, aber spricht im Moment sehr viel dafür, dass Sebastian Kurz der Erste sein wird. Ob er Kanzler wird, ist nicht eine Frage ausschließlich, ob er Erster ist, sondern ob sich zwischen Zweiten und Dritten allenfalls auch eine Koalition ausgeht.
Das wollte ich dir gerade fragen, mit welcher
Sorge,
Koalition rechnest du persönlich?
Meine große Sorge ist, wenn sich Rot-Blau oder Blau-Rot ausgeht, werden wir Rot-Blau oder Blau-Rot haben.
Zum heutigen Zeitpunkt natürlich alles, nicht? Dann sage ich vielen Dank für das Gespräch, Daniel, und für die Einblicke. Und wenn du noch draufkommst, wen du verletzt hast, wenn dich die Selbstreflexion anspringt, wäre es interessant, wenn du es uns mal erzählst.
Oder, was ja auch eine interessante Idee wäre, vielleicht meldet sich jemand bei euch. Und dann wäre ich auch gerne bereit, in diesem Rahmen, wenn das für euch interessant ist, das Gespräch mit der betreffenden
Person. Mit jemandem zu diskutieren, auch über diese Frage.
Mit der betreffenden Person auch das Gespräch darüber zu führen.
Das ist natürlich immer interessant. Vielen Dank. Dankeschön.
Danke.
Ihr findet uns unter ganz offen gesagt auf Twitter und Facebook. Wir freuen uns über Feedback. Bis dahin, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.